Willkommen zur letzten Folge unseres Monatsthemas Trainerausbildung. Um aus dem Fußball den Blick rauszuwerfen, habe ich mir den Direktor der Trainerakademie Köln eingeladen, Lothar Linz. Lothar ist selbst seit 1992 Diplompsychologe und arbeitet seit 2002 in der oder für die Trainerakademie. Er sagt selbst, dass er der erste hauptberufliche Sportpsychologe war und bereits sehr zeitig das Thema in den verschiedenen Spitzenverbänden betreut hat. Als Vollblutsportler, so wie wir hier alle, die zuhören, hat er seine Berufung gefunden in der Verbindung von Psychologie und Sport. Ich spreche mit Lothar über die Trainerakademie und welchen Zweck und welche Ziele diese verfolgt. Wir thematisieren die Veränderung der letzten Jahre und den Fokus zu mehr psychologischem Know-how in der täglichen Arbeit der TrainerInnen. Außerdem schwingt immer wieder mit, wie komplex und anspruchsvoll der Trainerjob ist. Ich habe wieder einmal erfahren können, dass meine Begeisterung für unser Kernthema Trainerentwicklung ich mit anderen Personen teile, die dies schon viel länger nachgehen, als ich es tue. Ich wünsche dir, liebe Hörerinnen, viel Freude beim Zuhören und hoffe, du nimmst dir das ein oder andere mit für deinen Traineralltag. Bleibt uns treu und freut euch auf ein neues Monatsthema nächste Woche. Im Newsletter oder auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram erfahrt ihr, welches das sein wird. Sportfrei und schönen Herbstanfang an dich. Jetzt geht's direkt ins Gespräch mit Lothar.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Lothar, herzlich willkommen. Bei uns geht's aktuell direkt los mit der ersten Frage. Seit wann bist du in der Trainerakademie aktiv und seit wann auch quasi jetzt als Direktor ja dem Ganzen so ein bisschen vorgestanden?
Ja, erstmal hallo und guten Tag. Schön, dass ich dabei bin. Ich bin an der Trainerakademie schon sehr lange dabei. Ich habe 2002 schon angefangen als Dozent, damals für Psychologie, und habe lange Zeit das erst alleine und dann mit einem Kollegen zusammen die ganze Psychologie sozusagen gemacht. Psychologie ist eines der wichtigsten Fächer bei uns, muss man wirklich sagen. Das ist natürlich geschuldet, dass wir inzwischen sehen, und das merkt man ja auch in der Nachfrage von Trainerinnen und Trainern bei uns, das sind Themen, die brennend interessieren. Wir merken, da ist ganz viel so Vermittlungspotenzial, dass wir da wirklich noch besser werden drin. Das habe ich also seit 2002 gemacht. Und Direktor bin ich jetzt seit ein Vierteljahr, also zum 1. Juni 24 habe ich angefangen in der Funktion. Genau genommen natürlich ein bisschen früher, weil es gibt ja so eine Übergangsphase, da ich da eh schon angestellt war seit 2020 im Trainermentoring, bin ich natürlich dann ab Februar, wo klar war, ich kriege jetzt diese Position, da schon mit reingerutscht. Also so gesehen 1,5 Jahre, wenn man es realistisch sieht.
Ich habe bei euch auf der Homepage, da gibt es ja so eine schöne Rubrik Geschichte zur Trainerakademie, mal so ein bisschen rumgestöbert, mir das wirklich so angeguckt. Das heißt, die Trainerakademie gibt es ja dann doch schon seit 72/74, habe ich gelesen, nach den Olympischen Spielen. Also das heißt, eine unfassbar lange Tradition. Jetzt sagst du, Psychologie hat jetzt auch so ein bisschen einen Fokus bei euch in der Ausbildung. War das schon immer so oder ist das doch schon so ein bisschen so ein aktuelles Zeitgeschehen geschuldet in der Trainerweiterbildung sozusagen?
Genau, also das war immer schon dabei. Also Psychologie war immer ein Fach, aber es hat natürlich nicht denselben Raum gehabt. Also das Curriculum wird ja immer wieder angepasst bei uns, natürlich entsprechend den aktuellen Erfordernissen, wo sieht man einfach Bedarf, was wollen wir Leuten mitgeben. Auch methodisch wird ja immer wieder was angepasst. Und natürlich sehen wir, dass der Bereich Psychologie gewachsen ist über die Jahre. Das gilt, wir haben ja so zwei Bausteine. Wir haben das Grundstudium und dann hinter eben sozusagen das modulare Teil im Studium, wo die Leute dann wählen können, auch welche Themen sie besonders beschäftigen. Und das gilt für beide Teile. Also im Grundstudium haben wir inzwischen einen höheren Anteil an Psychologie, als das ursprünglich mal war. Aber wir haben natürlich auch mehr Module, die sich mit psychologischen Themen befassen. Ob das Führung ist, Wettkampfcoaching ist, solche Dinge.
Jetzt kommst du ja wirklich auch als Diplompsychologe, als studierter Psychologe, kommst ja quasi aus der Psychologie-Ecke in den Sport rein. Hast du eine Begründung oder hast du so eine Erklärung vielleicht auch, woran das liegt, dass es so mehr und mehr in einem Sporttrainer-Kontext eine Rolle spielt?
Also im Sportkontext kann man das, glaube ich, relativ klar benennen. Das ist natürlich so, wenn wir einfach sehen, wie der Sport sich gesamt entwickelt hat, dann versucht man ja alle Dinge immer mehr zu optimieren. Und Jetzt sind wir, jetzt sehen wir natürlich, dass wir Bereiche haben, wo Optimierung gar nicht mehr so großartig möglich ist. Klar kann man im Bereich Ernährung immer noch ein bisschen was mehr machen, aber das Potenzial ist natürlich nicht mehr beliebig da drin. Mhm. Und so gilt das halt für einige Sachen. Ich glaube, das Level inzwischen in der athletischen Trainerausbildung ist sehr hoch, einfach dabei. Also wir haben ja bei uns auch eine Athletiktrainerausbildung. Wenn ich sehe, was die da machen, das ist schon stark wirklich, was da inzwischen einfach möglich ist. Und so gilt das, glaube ich, für eine ganze Reihe Bereiche, wo wir sagen, ja, die Luft ist gar nicht mehr so groß, die wir da noch haben. Und dann kommt halt die Psychologie stärker in den Fokus, weil man sieht, ja, hinterher bei zwei sehr ähnlich starken Athleten oder Athletinnen entscheidet eben wahrscheinlich dann der Kopf. So, also ich finde immer, man darf das nie überschätzen mit der Psychologie, weil jemand, der physisch nicht leistungsfähig ist, der kann im Kopf super stark sein, das hilft ihm ja gar nichts. Also wenn ich die Kugel eben nur auf 7 Meter stoßen kann, das hilft mir halt nichts, dass ich dann mental super stark bin, wenn ich die physischen Kräfte nicht dafür habe. Aber wenn ich 2 20-Meter Werfer habe, dann wird's ja interessant, so. Also, warum stößt der eine jetzt im Wettkampf die auf 20 Meter 17 und der andere nur auf 19,44? Ich meine, wir haben es gestern gesehen mit dem Weber im Speerwurf, so bei der WM. Dann sieht man ja, das ist doch, klar, der Trainer spricht von Krankheit und so, aber dass das auch ein mentales Thema war für den jetzt, ich glaube, das sieht jeder schon am Bildschirm. So, also das ist der eine Grund, warum Psychologie ein immer größeres Thema wird. Das andere ist natürlich auch für Trainer, Trainerin, die Kultur hat sich ja sehr geändert. Die Kultur im Sport, die Kultur des Umgangs. Und früher war es ja vielmehr eine klare, ich bin als Trainer oder Trainerin derjenige, der gibt vor und der sagt, du machst das so und das wird auch notfalls mit Härte durchgesetzt. Aber unsere Kultur ist nicht mehr so. Also die Menschen wollen anders angesprochen werden, die wollen anders wahrgenommen werden. Das betrifft ja auch die ganze gesellschaftliche Veränderung. Also ich kann ja einen 15-Jährigen nicht mehr ansprechen, wie ich ihn vor 40 Jahren angesprochen habe. Und da merken natürlich Trainerinnen jetzt plötzlich, da muss ich andere Kompetenzen entwickeln, wenn ich meine Leute wirklich gut abholen und mitnehmen will und sie begeistern will für das Ganze, dann brauche ich psychologische Kompetenzen. Also diese Veränderungen sozusagen in der Gesellschaft und in den Menschen im Umgang miteinander, die spiegelt sich eben auch im Trainerberuf wider.
Ja, leuchtet auf jeden Fall ein. Jetzt hast du gleich das Wort, so eines der großen Schlagworte Kompetenzen genannt. Welche Kompetenzen würdest du nennen? Was vermittelt ihr zum einen in eurer Diplomausbildung und zum anderen, was würdest du sagen, was sind Kompetenzen, als um es auch immer mal so ein bisschen konkreter zu machen? Wir sprechen sehr oft von Kompetenzen und ich habe da auch schon mal eine Schulung zugegeben und einen Überblick gegeben, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich? Wie würdest du es vielleicht beschreiben? Was ist dort notwendig?
Oh, jetzt haben wir eine große Tür aufgemacht, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ich finde, deswegen machen wir ja ein 3-jähriges Diplom-Trainerstudium, weil wir merken, es braucht sehr viele Kompetenzen. Und auch da muss man nochmal unterscheiden, weil ich finde, wenn ich zum Beispiel ein Chefbundestrainer bin, wo ich ja viel eher koordinative, also ich muss koordinieren, was passiert bei den Heimtrainern mit den Athleten. Ich habe die Athleten vielleicht gar nicht so viel vor Ort. Ich bin also gar nicht der am Athleten, an der Athletin dran ist. Dann habe ich ja andere Anforderungen, als wenn ich eben der Heimtrainer, die Heimtrainerin bin und arbeite tagtäglich mit meinem Athleten. Das muss man schon sehen. Und selbst da als Heimtrainerin ist ja die Anforderung sehr komplex, weil das fängt ja an von einer guten Trainingsplanung, um mal sowas ganz Einfaches zu sagen. Das ist ja total wichtig, dass ich also sowohl im Mikrozyklus wie im Makrozyklus eine sehr klare Idee von der Planung habe. Dann muss ich aber auch sehr flexibel sein können. Das heißt, ich muss Wissen haben über körperliche Prozesse. Ich muss Wissen haben über möglicherweise Verletzungsprozesse, die irgendwo auftreten. So, das Ganze, das ist also Trainingsplanung, um mal ein Thema zu sagen. Dann ist aber natürlich das nächste auch ganz wichtig, überhaupt das Thema Organisation. Also ich muss ja eine klare Idee haben, wie organisiere ich eigentlich das Training? Wie organisiere ich meine ganzen Prozesse? Das ist ja wirklich das, was Trainer und Trainerinnen auch immer wieder sagen. Am Ende bin ich ja möglicherweise auch ein Reiseplaner. Also was relativ Banales. Das darf man nicht unterschätzen. So, und auf der anderen Ende steht dann eben möglicherweise hinterher das Krisengespräch mit meinem Athleten, meiner Athletin, was eine völlig andere Kompetenz ist. Jetzt mache ich so ein Spektrum auf und dazwischen liegt ja ganz, ganz viel an Themen, die ich eben irgendwie im Blick haben muss. Material, ja, also ich sage mir Radsport, sehr materiallastig, da muss ich also ganz viel Wissen über Material wirklich haben. Biomechanik, sicherlich ein wichtiges Thema, dass ich eine Idee habe. Da muss ich ja nicht immer der höchste Experte sein, das finde ich halt wichtig, sondern ich brauche eine Grundkompetenz da drin, dass ich dann die Experten auch richtig ins Spiel bringen kann, dass ich mit denen auch noch kommunizieren kann. Und dann kann ich vielleicht einen Experten mit reinholen, dass der dann nochmal genau drauf guckt und sagt, hey, da sehen wir einfach auf der Videoaufnahme oder auf der Messplatte oder was auch immer, ja, wir merken, das wird ein ganz komplexes Bild. Also ich mache das Spektrum auf und sage, naja, in einem Krisengespräch muss ich auf einmal sehr hohe psychologische, empathische Kompetenzen haben. Also wieder was ganz anderes. Ja, das ist wirklich ein komplexer Beruf und das ist auch spannend, weil wir ja in der Trainerausbildung dieses Thema Kompetenzorientierung haben, was erstmal, finde ich, ein ganz wichtiger, sinnvoller Gedanke ist und was auch unser Curriculum an der Trainerakademie prägt. Also wir haben uns als wir irgendwann das Curriculum überarbeitet haben, zuletzt wirklich grundüberarbeitet haben, haben wir uns gefragt, welche Kompetenzen brauchen Trainerinnen und Trainer? So, das ist der Leitgedanke gewesen. Das Problem ist nur, dass es eben nicht so eindimensional zu beschreiben ist. Also das ist bei einem Mechaniker, finde ich, einfacher, der einen Reifen wechseln muss. Da kann ich halt sehr klar beschreiben, okay, Schrauben lösen, so, ja. Das ist aber im Trainingsprozess überhaupt nicht, weil ich habe vielleicht eine Trainingsgruppe von 6 jungen Leuten und dann merke ich plötzlich, ja, da muss ich jeden ein bisschen anders behandeln, weil der eine hat gerade Stress in der Schule, der zweite ist körperlich im Moment nicht in dem besten Zustand, da muss ich also ein sehr dosiertes Training machen, 2 andere sind top dabei, super motiviert, denen muss ich richtig die Herausforderung stellen, wow, dann merke ich plötzlich, ich komme in die Halle, irgendwas ist aber organisatorisch nicht so, wie ich es mir gedacht habe und ich komme also in eine ganz dynamische, komplexe Situation und muss damit irgendwie umgehen und das macht so reizvoll den Trainerberuf, aber eben auch das Thema Kompetenzen nicht einfach zu beschreiben, weil ich es nicht eindimensional beschreiben kann.
Ich habe mir vorhin, das ist mega toll, dass du das sagst, weil ich habe mir vorhin natürlich auch gedacht, welche Richtung geht so ein bisschen das Gespräch, was habe ich mir vorgenommen und was ich natürlich auch gesehen habe, alleine schon an der Beschreibung in der Trainerakademie über die Geschichte, es ist natürlich eine sehr wissenschaftlich geprägte Institution, das heißt, ihr wollt natürlich wissenschaftlich arbeiten und Ziel von Wissenschaft ist in meinem Verständnis ja auch irgendwie so Abgrenzung schaffen beziehungsweise Muster erkennen und erstellen und Strukturen beziehungsweise Modelle zu erschaffen. Modelle funktionieren ja darauf, dass ich Dinge abgrenze. Und wenn ich dann aber wieder draußen im Feld bin, dann denke ich mir, das Leben ist halt nicht, es denkt halt nicht in Schubladen. Es gibt halt diese verschwimmenden Situationen, wo es nicht ganz klar ist, brauche ich jetzt Sozialkompetenz oder brauche ich jetzt vielleicht Fachkompetenz? Wie probiert ihr das vielleicht zu lösen, dass es Leben halt vielleicht auch gar nicht so abgrenzbar ist, aber gleichzeitig brauchen wir die Orientierung, ne? Ist ja klar.
Genau. Deswegen ist es wichtig, dass man Modelle entwickelt und Modelle anbietet. Und dann aber, wir sind wissenschaftlich, ja, aber eben zum Teil. Also das ist ein Standpunkt für uns und der andere ist ja genau die Anwendung. Also wir sind ja gleichzeitig sehr praxisbezogen. Und das versuchen wir halt über ganz viele Dinge abzubilden. Also ein ganz wichtiger Teil ist, wir machen eine sogenannte Sportartspezifik. Also das heißt, dass wir ganz bewusst gucken, dass wir immer mit den Verbänden zusammenarbeiten. Ein Trainer, eine Trainerin, die zu uns kommt, muss einen Teil ihres Studiums in dem eigenen Sportverband leisten. Und der Sportverband versucht eben hier sehr genau Leute auch spezifisch auszubilden. Das heißt ja zum Beispiel, die nehmen die mit zu wichtigen Wettkämpfen. Die gehen mit auf Trainertagungen und solche Sachen alles, wo sie wirklich eine Schulung haben. Je nachdem, wie intensiv ein Koordinator, eine Koordinatorin mit denen arbeitet, ist das wirklich, wo die sehr auch dann Fälle besprechen, von denen Praxiserfahrungen besprechen. Also ich nehme mal als Beispiel Judo. Ich weiß, dass die da in der Sportartspezifik sich ganz regelmäßig treffen und immer über ihre Praxiserfahrungen sich austauschen, die StudentInnen, die bei uns im Moment gerade aktuell sind. So, das ist ein Element. Dann gibt es das Thema Praktika. Also die Leute müssen bei uns Praktika machen, um genau zu gucken, okay, wie sieht's denn in der Praxis aus? Dann ist es ja so, dass wir eine sportartbegleitende Ausbildung haben. Das heißt, die sind ja immer in der Praxis. Also die kommen eine die Woche im Monat zu uns, die anderen 3 Wochen oder 3,5 Wochen, wenn man es jetzt mal mathematisch rechnet, sind die in ihrer Trainingsgruppe und die können also immer genau den Bezug herstellen, kann ich das, was ich jetzt hier in Köln gehört habe, kann ich das wieder übertragen in meine Realität. So, dann gibt es Sachen, dass wir zum Beispiel ein Modul haben, Wettkampfcoaching, wo die sich aufnehmen müssen im Wettkampf und wo wir genau diese Videos besprechen und schauen, okay, was fällt uns auf und was ist da gelungen, was ist vielleicht auch weniger gelungen, was erfährst du nochmal über dich? Also es gibt wieder ein sehr, sehr direktes Feedback. Dann haben wir Tandems, das heißt immer ein Trainer, eine Trainerin begleitet jemand anders in die Trainingspraxis. Dadurch haben wir A gewährleistet, dass die mal eine andere Sportart sehen. Das ist ja eine der wichtigsten, sag ich mal, Qualitäten von uns, dass es sportartübergreifend ist. Also super, der Turntrainer geht mit zu der Schwimmtrainerin als Beispiel. Und natürlich sagt er, ey, was macht ihr denn da und warum macht er das so? Das ist ja ein totaler Aha-Effekt und zwar für beide Seiten. Ne? Weil dann stelle ich ja auch mal eine doofe Frage und sag so, warum ist das so? Ich bring mal ein Beispiel, wenn ich darf. Eishockey ist für mich halt immer total faszinierend. Es gibt keine Sportart, wo Athleten so früh im Wettkampfstätte sind, wo ich mich auch wirklich frage, ist das sinnvoll? Die begründen das immer damit, dass die sagen, naja, wir sind 2,5 Stunden vorher da, weil wir müssen ja noch Material präparieren. Das stimmt auch, aber die brauchen da ja nicht eine Stunde für. So, ein Volleyballer, der trifft sich eine Stunde, 15 Minuten vorher. Dann sage ich, wo sind die anderen 15 Stunden Minuten? Ja, so, wo sind die geblieben? Was macht ihr mit denen? Und das ist für die Spannungssteuerung mein Arm überhaupt nicht hilfreich. Aber das sehe ich erst, wenn ich von außen gucke, weil jemand, der dem System groß wird, der hat das halt immer so gemacht. Und das fällt ihm ja gar nicht mehr auf. Ne? Also diese Tandems führen dazu, dass man sich gegenseitig begleitet, neue Impulse bekommt, aber auch ein Feedback bekommt von jemandem, der sagt, du, ich habe gesehen, da deine Trainingsorganisation ist mir gar nicht so klar. Warum hast du das so gemacht? Ah ja, muss ich nochmal drüber nachdenken. Also merkst schon, es gibt eine ganze Reihe Elemente, jetzt bin ich nicht durch, aber ich will es jetzt auch nicht zu lange ausbreiten, wo wir ganz bewusst auf diese Praxisrelevanz schauen und immer wieder gucken. Und dann kommt last but not least, dass wir natürlich bei den Referent und Referentinnen bei uns sehr darauf achten, dass das Leute sind, die einen praktischen Sportbezug haben. Also eben nicht einfach jemand, der vielleicht super im universitären Kontext ist, aber der eigentlich noch nie einen Athleten wirklich vor Ort gesehen hat, sondern der den nur bei sich aus dem Labor kennt, sondern wir gucken sehr, dass wir Leute haben, die selber schon mit Verbänden gearbeitet haben, die wirklich schon in der Vorbereitung von Athleten auf Großereignisse mit beteiligt waren, sodass die auch wissen, was funktioniert nicht.
Das ist gut, dass du das sagst, also gerade die Auswahl, weil ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen auch die Frage, wer kommt eigentlich überhaupt zu euch? Also ist es direkt nach dem Studium oder hilf uns da nochmal so einen Einblick zu geben?
Ja, also die Grundidee ist natürlich dahinter, es sollen Leute sein, die ja auch man braucht immer eine Empfehlung des Verbandes. So, man kommt zu uns nur, wenn der Verband, der Spitzenverband eine Empfehlung ausspricht. Und das ist ja die Idee, dass sozusagen bei uns Leute kommen, die aus Sicht eines Verbandes eine Perspektive haben. Ob das vom Verband zuerst ausgesprochen ist oder ob jemand auf den Verband zugeht, das kann beide Wege haben. Aber am Ende müssen es ja Leute sein, die perspektivisch in eine bedeutsame Position kommen. Ob die mal Landestrainer werden, ob die mal Bundesstützpunkttrainer werden, ob die vielleicht sogar Bundestrainer werden oder ob die in einem Verein hinterarbeiten, wo aber Kaderathleten sind und wo man genau Leute entwickeln will. Das ist nicht entscheidend, sozusagen, welche Position es ist. Klar, sage ich immer so kurz, schnippisch, wir bilden die Bundestrainer der Zukunft aus. Das ist faktisch, glaube ich, auch, wenn man sich anguckt, dass, sage ich mal, ungefähr 50% aller deutschen Bundestrainer bei uns waren, ist das keine falsche Aussage. Aber es geht halt darum, dass wir sagen, sozusagen, in dem Moment, wo sich ein Trainer, eine Trainerin entscheidet, eigentlich eine Leistungssportkarriere zu machen, dann wird's halt relevant und interessant. So, solange er sagt, naja, ich habe eigentlich einen Job und ich betreue aber nebenbei auch die Trainingsgruppe, ist es vielleicht gar nicht so der richtige Punkt, zu uns zu kommen. Aber wenn ich sage, nee, das ist meine Ausrichtung und hier hole ich mir dieses nötige Know-how und für einen Verband bin ich auch ein relevanter, interessanter Mensch, dann ist es genau die richtige Person. Wenn man altersmäßig guckt, dann sind natürlich die meisten bei uns unterhalb von 40. Also in den 20ern oder 30ern, weil sie irgendwann genau an so einer Stufe sind, wo der Verband sagt, hey, willst du nicht nach Köln gehen oder sie selber um Verband zu gehen und sagen, ich glaube, das wäre jetzt für mich der richtige Schritt. Aber wir haben auch Leute, die zum späteren Alter kommen. Also es kommt durchaus vor.
Ja. Wie viele Leute bildet ihr da quasi im Jahr aus? Also wie viel dürfen teilnehmen an dem Kurs?
Also wir haben immer 30 Leute, die in dem Diplom-Trainer-Studiengang sind. Das heißt 90 Leute über 3 Jahre, jedes Jahr 30. Hm. Und dann sind ja die anderen Ausbildungsgänge. Wir haben zum Beispiel auch einen Nachwuchstrainer-Lehrgang, der nur ein Jahr dauert, der ganz bewusst darunter ansetzt. Also für Leute, die sagen, ich will vielleicht gar nicht hinter zu Olympia, sondern ich finde eigentlich Nachwuchs super. Dann ist das spezifischer, dann kriegen die eigentlich einen spezifischeren Input. Und das ist so auf dem Ausbildungsniveau von einer A-Trainer-Ausbildung. Wir kämpfen gerade darum, dass es auch so dass es eine Anerkennung findet, dass es im Lizenzsystem irgendwo abgebildet wird. Aber wenn man es einfach inhaltlich betrachtet, da hat es eine externe Studie zugegeben, dann ist das äquivalent zu einer A-Trainer-Ausbildung.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend, das nochmal zu verstehen. Also ursprünglich habe ich, wie gesagt, in meinem verweisen nochmal drauf, dass ich da ein bisschen mich reingelesen habe und ich finde es sehr spannend. Ich meine, es hat ja auch ein bisschen so BRD-Sportgeschichte und ich bin ja quasi aus den, als Sachse quasi, bin ich ja so ein bisschen in dem DDR-Sportsystem ja trotzdem irgendwie groß geworden, was damals so funktioniert hat. Oder habe auch einige Leute auch schon hier im Podcast gehabt, die eher so in diesem DDR-System groß geworden sind. Würdest du sagen, dass es anders ist oder habt ihr dort ähnliche Sachen? Also hast du dich selber dort mit dieser Geschichte mal so ein bisschen beschäftigt? Oder ich meine, du bist jetzt auch seit 90 quasi da, das heißt eigentlich seitdem es nur noch die BRD gibt, aber hast ja vielleicht trotzdem so ein paar Leute aus den neuen Bundesländern quasi kennengelernt, die vielleicht noch diese DDR-Schule durchgelaufen sind?
Total. Also das ist ja gar keine Frage. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Anfänge in der Trainerakademie, klar. Und man sieht auch diese Veränderung, die da drin ist. Ne? Also da gab es sicherlich, ich finde immer der Klassiker, ist ja, fängt ja mit dem Thema Du und Sie an. Also das kennt ja jeder, der die beiden Sportsysteme kennt und weiß eigentlich, dass traditionell, das ist ja zwischen, glaube ich, im Detail auch nicht mehr an vielen Stellen, aber traditionell war es ja im Ostsystem so, dass eigentlich der Trainer gesiezt wurde. Ne? Ja. Was natürlich am Anfang einen völligen Culture Clash gab. Also wirklich so dieses bei Westtrainern und so. Ich finde es halt, es ist spannend, weil wir kommen aus dem Westsport, das ist völlig richtig, aus der Historie einfach. Es ist ja ganz bewusst eine Reaktion gewesen auf die in der Summe nicht zufriedenstellenden Olympischen Spiele in München. Wow, wie aktuell. Es ist ja auch wieder
absolut, ja.
50 Jahre später merken wir, wir haben dieselben Themen immer noch und sagen immer noch, wir müssen mehr in die Trainerausbildung investieren. Daraus ist es ja entstanden. Aber wenn ich mir die Realität angucke, dann finde ich es wirklich toll bei uns, dass es gar keine Rolle mehr spielt. Also das ist wirklich, wenn ich bei uns in den Kursen sehe, dann merke ich, das gibt es nicht mehr. Und das war vor 20 Jahren anders. Da habe ich das durchaus noch erleben können, aber das gibt es nicht mehr. Das ist völlig raus. Also ob ich daher anreise oder daher anreise, spielt keine Rolle. Bei den Dozenten, Dozentinnen spielt es keine Rolle. Also wir gucken die wirklich deutschlandweit. Das ist eigentlich gar nicht mehr relevant. Das ist interessant, weil es in Köpfen teilweise noch drin ist, so von außen. Aber in unserer Realität vor Ort spielt es wirklich keine Rolle mehr, muss ich einfach mal sagen.
Ja, nee, ich wollte einfach so ein bisschen erfahrungsgemäß bin ich dann immer neugierig, es gab ja eine unterschiedliche Haltung zu dem ganzen Thema und ob du das so ein bisschen beobachtet hast. Aber lass uns das gerne damit schon abschließen. Ich würde ganz gerne nochmal, ich habe in meiner, wie gesagt, in meinem Vorskript ja mal dir auch eine Frage geschickt zur Trainerausbildung hier in Leipzig, also diesen Diplom-Trainer quasi Studiengang, den die Uni Leipzig hier wieder aufsetzen möchte. Bist du dort irgendwie involviert? Hast du davon gehört oder wie denkst du dazu zu dem Thema? Also es ist ja vielleicht auch Konkurrenz so ein bisschen zu euch oder gar nicht?
Na, ich glaube von allem was dabei. Also ja. Ich bin informiert, aber nicht involviert. So klar haben wir das mitbekommen, natürlich. Also das ist ja gar keine Frage. Das ist ja auch nichts Geheimes, was da passiert. Und ich sehe das wirklich mit verschiedenen Augen. Also klar kann das auch ein Stück Konkurrenz sein, wobei ich das erstmal gar nicht so stark sehe im Moment, weil ich glaube, wir bedienen andere Nischen in dem ganzen Kontext. So, ich habe ja vorhin deutlich gemacht, so wie unser Studium aufgebaut ist und dass das ja eher eine Schnittmenge aus wissenschaftlich und angewandt ist. Und da würde ich schon sagen, das sind ja Dinge, die kann so eine Uni gar nicht in der Form leisten. Genauso ist das, was unseren Dozentenpool betrifft. Also das ist natürlich ein riesen Bonus von uns, dass wir Dozenten aus ganz Deutschland holen, von Universitäten, wirklich Top-Leute. Und das ist jetzt ja kein Fehler von Leipzig, aber Leipzig muss natürlich die eigenen Leute erstmal da integrieren. Das heißt, die haben natürlich gar nicht alle den gleichen Hintergrund, dieselbe Erfahrung, dieselbe Potenzial, so das sind einfach andere Voraussetzungen, muss man ganz klar sagen. Und deswegen fange ich wirklich auch erstmal mit dem Positiven an der Leipziger Geschichte. Ich glaube, wir müssen einfach ganz klar sehen, wir haben ja nicht so viele Trainer. Also ja. Zu viele Trainerinnen, sondern wir haben ja einfach ein Defizit. Also es ist ja einfach erstmal die Realität, dass viele Verbände sagen, wir können Stellen gar nicht besetzen. Ja, wirklich bis hin zu Bundestrainerstellen, die nicht besetzt werden, weil einfach im Moment keine qualitativen BewerberInnen da sind. Das ist natürlich ein trauriges Spiel und da müssen wir alle, glaube ich, sehr, sehr gut gucken. So, wie können wir das voranbringen? Und dann ist es ja erstmal was Positives, dass eine neue Stelle sozusagen reingeht und sagt, wir wollen hier auch einen Beitrag dazu leisten. Das sehe ich erstmal ganz positiv da drin. Das gilt ja genauso für dieses Thema. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, aber es gibt ja auch Überlegungen, ob man nicht einen Berufstrainerausbildung schaffen will. Und auch das ist ja vom Ansatz her erstmal etwas, was sozusagen in der Hinsicht einfach begrüßt. Also man kann im Detail immer gucken, aber im Grundansatz erstmal begrüßenswert ist zu sagen, können wir mehr Leute dazu bringen, dass sie in den Trainerberuf reingehen. Und dann muss man halt immer im Detail gucken, was deckt was ab. Also ich habe gar nicht so ein Problem mit der Leipziger Geschichte, sondern ich habe eher ein Problem so ein bisschen mit der allgemeinen Diskussion im Moment, wenn immer geschrien wird, brauchen eine Akademisierung der Trainerausbildung. Das ist der Teil, wo ich wirklich mehr Schwierigkeiten kriege, weil ich mich immer frage, warum? Also was ist das dahinterstehende? Welche Überzeugung steht dahinter, dass man das so laut sagt? Und mir ist schon klar, dass bei uns die Absolventen, die ja bei uns keinen akademischen Abschluss haben, aber wir haben eine Kooperation mit der Uni Baunatal und dort, das machen sicher 2/3 unserer AbsolventInnen, dass sie diesen Weg gehen und dann dort noch einen Bachelor machen. Die Frage ist nur, warum? Wenn man die Leute fragt, warum, dann ist die mit Abstand häufigste Antwort nicht, weil wir sagen, ja, das ist für uns nochmal eine höhere Qualität, sondern die sagen einfach nur, das ist für mich eine berufliche Absicherung. Ja. Also, das ist einfach nur dazu, dass wenn ich irgendwann mal in dem Beruf nicht mehr weitermachen will oder nicht mehr weitermachen kann, dass ich dann eine Chance habe, in einen anderen Beruf zu steigen und dadurch eben andere Einstiegsmöglichkeiten habe. Klassisch Lehrerberuf wäre so der klassische, sozusagen dann sage ich mal, Rettungsfallschirm, so, um es mal einfach zugespitzt zu sagen. Und es gibt eben einzelne Bundesländer, wo ich vielleicht dadurch in der Bezahlung einen Vorteil bekomme, ja. Aber nicht, weil das inhaltlich begründet ist, so. Das muss man einfach klar sehen. Und da ist meine Irritation, wo ich sage, das hat jetzt gar nichts mit Leipzig spezifisch zu tun, sondern das kann ich nachvollziehen, aber, ich verstehe einfach nicht, warum dieser Schrei nach Akademisierung so im Raum ist.
Ja, ich denke, wir hatten ja auch jetzt, oder du hast es ja auch schon ganz am Anfang mit angesprochen, es ist halt einfach gesamtgesellschaftliches Thema, ne? Also das ist ja nicht kein Thema, was nur in dem Trainerdasein eine Rolle spielt, sondern dass man das allgemein beobachtet, ne? Dass man so diese Absicherung um einen Titel, Zertifikat, und da sind wir Deutsche ja doch sehr sicherheitsaffin, sagen wir es mal so, um weniger Hintergrund, weniger inhaltlich zu gucken, das wird wahrscheinlich auch ein großer Grund sein, denke ich mal, ja.
Aber wenn ich noch was dazu sagen darf, ich finde, da muss man ja eher sich fragen, sozusagen, warum haben das Leute das Gefühl, sich absichern zu müssen? Weil ich erlebe so, dass Trainerinnen gar nicht so sehr nach diesen Zertifikaten gucken, sondern es ist eher, weil halt die Bedingungen natürlich unbefriedigend sind. Also ich glaube, das ist echt eine politische Aufgabe, dass wir sagen, ja gut, solange die Einjahresverträge bekommen, die auch noch schlecht bezahlt sind, die dann möglicherweise erst Anfang des nächsten Jahres verlängert werden. Das heißt, die wissen im Dezember noch gar nicht, wie es weitergeht, machen dann irgendwo in einem Vakuum weiter und erfahren dann im Januar endlich, klar, wir haben das Geld dafür zusammen. So, und damit soll ich eine Familie gründen? Das sind doch einfach ganz konkrete Probleme, die wir dabei haben. Ja, und Wenn diese Situation einfach viel stabiler wären, dann würden auch weniger Trainer, Trainerinnen das Bedürfnis haben, jetzt muss ich mich eigentlich über einen Bachelor absichern.
Ja, schön, dass du es nochmal sagst, aber jetzt haben wir ja quasi auch, oder jetzt machen wir quasi dieses sportpolitische Fass so ein bisschen auf. Bin ich auch schon sehr neugierig, ob ich dort mal reingehe im Podcast, und wir haben die Überlegung, das vielleicht auch mal als Thema mitzumachen und dann die Player dort mal mitzuhören, um auch diese Rahmenbedingungen, wie du schon sagst, Sport, und da gerade der Spitzensport ist halt einfach auch ein politisches Thema, zwecks Fördermittel oder andere Interessen, gesamtgesellschaftliche Interessen. Aber es ist gut, dass du das sagst, das nehme ich auf jeden Fall so nochmal mit. Lothar, wir sind jetzt schon fast so bei der halben Stunde angekommen, die immer so mein Ziel ist. Ich würde dir ganz gerne eine Frage noch stellen, und die geht so in die Richtung Potenziale. Also jetzt haben wir, was ich mitnehme auf jeden Fall, dass wir schon eine allgemeine Veränderung haben in der Trainerausbildung, die mehr in dieses Potenzial Sportpsychologie quasi investiert. Aber welche Potenziale siehst du vielleicht auch in deiner langen Erfahrung, die noch nicht so richtig ausgelotet sind, noch nicht so richtig genutzt sind? Und wo kann man vielleicht noch so ein Potenziale heben in dieser Trainerqualität oder qualitativen Ausbildung und nicht mal quantitativ, da waren wir ja quasi gerade.
Ja, das kann ich sehr direkt und klar benennen, weil ich das auch schon intern formuliere. Also intern heißt es gegenüber unseren Zuwendungsgebern und gegenüber Mitgliederversammlungen und solchen Dingen. Also für mich ist das Zukunftsthema definitiv Persönlichkeitsentwicklung. Also was meine ich damit? Die einzelne Trainerperson wirklich ganz individuell noch weiterzuentwickeln. Das ist anspruchsvoll. Wenn ich nur ins Ausland gucke, ich bin dieses Jahr in Holland gewesen, habe mir mit unserer sozusagen der vergleichbaren Organisation dort ausgetauscht. Ich bin in der Schweiz gewesen, habe mich mit denen ausgetauscht. Das bestätigt mich total in meinem Blick darauf, dass ich sehe, ja, es geht jetzt nicht darum, dass wir noch mehr Fachwissen vermitteln, so, sondern da haben wir eine sehr gute Basis, glaube ich, sondern es geht eher darum, die persönliche Kompetenz des Einzelnen zu entwickeln. Also, wie bringt er dieses Wissen an den Mann, an die Frau? Wie organisiert er sich? Wie macht er genau die konkrete Gestaltung? da Leute zu begleiten. Also idealerweise eher das, was ich in diesem Trainer-Mentoring leider nur in einem Spitzenbereich bisher machen konnte, aber kann man noch mehr daran investieren, mit Leuten mitzugehen und sie individuell besser zu machen. Das ist definitiv die Zukunft. Ich gucke mir nur an, was zum Beispiel die Holländer machen, die arbeiten nur noch in kleinen Lerngruppen, also die haben nie größer als 10. Das ist bei uns ganz anders. Das können wir im Moment gar nicht leisten, weil wir ja auch den Auftrag haben, entsprechend Trainer, Trainerinnen zu entwickeln, also die auch eine größere Zahl. Und das ist halt eine spannende Frage, ob wir das irgendwann von Seiten der Manpower her leisten können, weil inhaltlich könnten wir es gerne, würden wir es gerne, aber es kostet natürlich Geld, das muss man ganz realistisch sagen. Da muss man schauen, ob man das hinbekommt, dass man das auf Dauer auch finanzieren kann. Die Zukunft ist, finde ich, in der Aufgabe sehr, sehr einfach zu beschreiben.
Ja, super. Damit will ich das tatsächlich auch stehen lassen, weil es natürlich auch unsere Themen sind, die sehr, also ein Grund ist, warum ich dieses ganze Thema da auch gestartet habe in unserem Projekt SpoMind. Also dort in dieses diese Wertschätzung für Persönlichkeitsentwicklung im Sport oder Sport als Persönlichkeitsentwicklungsfeld auch einfach wahrzunehmen, was unfassbar emotional ist und wo man unfassbar tolle Ergebnisse auch schaffen kann. Das merkt man ja spätestens, wenn man unter Sportlern irgendwie sich zusammenhortet, dann teilt man irgendwie so eine gemeinschaftliche Herangehensweise, vielleicht auch sogar aufs Leben. Und deswegen, ja, danke, dass du das so geantwortet hast. Und gleichzeitig will ich dir jetzt quasi auch noch die Möglichkeit geben, so vielleicht einen letzten Satz, letzte Worte irgendwie nochmal zum Podcast oder zu unserem Gespräch hier loszuwerden.
Ja, das macht ja Spaß. Also merkst du, ich freue mich, wenn jemand Interesse hat und sich mit mir darüber austauschen will, weil mir das einfach ein Anliegen ist. Ich finde einfach Trainerin finde ich einfach, deswegen mache ich das auch seit 25 Jahren, einfach eine ganz tolle Menschengruppe. Also ich freue mich, mit welchem Engagement, mit welcher Bereitschaft Menschen da wirklich Lust haben, mit anderen zu arbeiten und sich zu engagieren, wie viel Zeit das. Wir hatten gestern bei uns das Glück, vorgestern den Bernd Berghahn zu Besuch zu haben. Der hat über seine Philosophie als Trainer gesprochen. Ich glaube, ich muss bei euch hoffentlich nicht erklären, wer Bernd Berghahn ist, der im Moment erfolgreichste deutsche Trainer ist. Ja, überragend, was der macht. Und der sagt halt auch ganz klar, ich bin halt 7 Tage die Woche, bin ich auch eben in der Halle. So, das ist ja das, was wirklich beeindruckend ist, was die Leute tun. Ich finde, das sind einfach tolle Leute, eine gute Art, das macht Spaß und ich freue mich über jeden, der Lust hat daran und da kann ich auch echt nur zu einladen, wenn man da Spaß dran hat. Das ist ein toller Beruf mit vielen schwierigen Seiten. Man muss halt gucken, dass man gut auf sich aufpasst, dass man so für sich einen Weg findet, dass man es auch gut verträglich macht und dann ist es doch immer noch ein ganz cooles Feld.
Top. Besser kann ich mir quasi die letzten Worte nicht wünschen. In dem Sinne, danke Lothar, sportfrei nach Köln. Ja, danke fürs Gespräch sozusagen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up to date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.